Profil Podcasts.
Willkommen beim Profil Innenpolitik Podcast. Mein Name ist Stefan Wabel aus der Profil Online Redaktion. Impfpflicht, Freitesten und Skifahren zu Weihnachten. Darüber sprechen in unserem letzten Podcast in diesem Jahr Profil-Chefredakteur Christian Reiner und Profil-Innenpolitik-Chefin Eva Linsinger. Ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch. Wir hören uns wieder im nächsten Jahr. Die nächste Profil-Printausgabe erscheint am 10. Jänner 2021.
Wir haben kurz darüber diskutiert, ob wir einen entsprechend unserer Printausgabe, dem X-Large-Heft, eine Art Jahresrückblick machen, aber dann haben Eva Linsinger und ich gedacht, es ist doch zu viel los in diesem Corona-Jahr und wir machen zwischen Weihnachten und Neujahr doch eine aktuelle Schau auf die Dinge, die passieren. Ich habe gerade ein wenig im Economist, dem britischen oder globalen Wirtschafts- und Politikmagazin nachgelesen. Eine interessante Meldung. Im März, sagt die Economist, hätten 80% aller Artikel und aller Online-Meldungen entweder das Wort Corona oder Covid im Text gehabt. Und es wird sich vermutlich erst im Herbst nicht geändert haben. Also ja, das bestimmende Thema weiter. Und ich finde, dass in den letzten Tagen immer stärker das Thema frei testen bzw. frei impfen an die Oberfläche gekommen ist, was natürlich auch mit Testpflicht und mit Impfpflicht zusammenhängt. Da gibt es einen Verfassungsrechtler, der zum Beispiel sagt, dass frei testen jetzt am Ende des aktuellen Lockdowns in dem Sinn, dass man dann eine Woche früher ein normaleres Leben führen kann, dass dieses freie Testen verfassungsrechtlich unmöglich oder zumindest bedenklich ist. Seine Argumentation, das freie Testen hätte nicht die gleiche Wirkung wie der Lockdown als solcher. Also jedenfalls diese Diskussion wird es stark geben. Eva, wir haben zuvor ein wenig geplaudert. Du meinst, diese Impfpflichtgeschichte wird möglicherweise gar nicht so bald relevant werden, da die Anzahl der Impfdosen, die in Österreich zur Verfügung stehen werden oder in Europa zur Verfügung stehen werden, gar nicht so groß ist, dass wir über eine Impfpflicht sprechen müssen, zeitnah zumindest.
Das werden wir sehen. Ne? Das geht ja jetzt Schlag auf Schlag. Es ist heute in der Früh in Großbritannien der Impfstoff von AstraZeneca zugelassen worden. Wie und wie schnell, wie viel Impfstoff zur Verfügung stehen wird, schwer zu sagen. Also da überschlagen sich jetzt wirklich die Ereignisse. Ich habe nur etwas Interessantes gefunden. Und zwar habe ich mir den Impfplan in Deutschland genau angeschaut. Die haben schon einen sehr, im Gegensatz zu Österreich, einen sehr detaillierten Impfplan, wo irgendwie steht, ab Mai wird die Gruppe der 75- bis 80-Jährigen geimpft, ab August dann 65- bis 70-Jährige, Medizinpersonal etc. Ab Oktober kommt dann Schlüsselpersonal dran im Einzelhandel, bei Polizei, Feuerwehr, Bundeswehr und ab Dezember 2021 alle anderen in Deutschland Lebenden, die jünger als 60 sind, also die breite Bevölkerung. Deutschland will das ab Dezember machen. In Österreich plant man derzeit, so heißt es, das ab April zu machen. Jetzt will ich nicht so tun, das war in diesem Jahr eh überhand, als wäre ich eine Impfexpertin und eine Virologin. Aber wenn ich mir das anschaue, irgendjemand irrt. Entweder Österreich verspricht zu viel und der Impfstoff für die breite Masse wird erst später zur Verfügung stehen oder Deutschland ist zu pessimistisch. Vielleicht liegt es auch irgendwo in der Mitte. Ich denke mir nur, solange nicht wirklich Impfstoff für die breite Masse zur Verfügung steht, ist es eine wirklich virtuelle Diskussion über eine Impfpflicht zu diskutieren. Es gab in Österreich bisher nur relativ wenig Impfstoffdosen. Die wurden zwar mit dermaßen großem Brimborium und unter Anwesenheit des Kanzlers und des Gesundheitsministers verimpft, dass man das Gefühl haben konnte, es sind schon mehr. Aber vor dieser Debatte, es gibt so rasend viel Impfstoff und niemand, der sich impfen lassen will, vor der stehen wir ganz sicher nicht. Und ich weiß nicht, ob und wann im Jahr 2021 wir davor stehen werden. Insofern finde ich da ein bisschen das virtuell. Aktueller ist sicher das mit dem Freitesten, das ja schon ab Mitte Jänner passieren soll, wo mir aber noch ein bisschen schleierhaft ist, wie soll das gehen und wer soll das kontrollieren? Wie siehst du das? Hast du da schon eine vage Idee, wie das funktionieren könnte, Christian?
Viele Ideen, genauso wie du bin ich ebenso wenig Impfexperte wie unsere Bundesregierung. Es ist immerhin Jurist. Ich glaube, die Frage der Impfpflicht, ich habe hier im Salzkammergut, wo ich Weihnachten oder zumindest die Tage danach verbracht habe, mit einem Internisten eines Krankenhauses gesprochen. Der meint, aber er wird auch kein Experte sein, der meint, es wird in Österreich eher mehr Impfstoff ab April, Mai zur Verfügung stehen, als kurzfristig benötigt sein wird, da die Industrie zurückhaltend ist mit den Zahlen, die sie veröffentlicht, beziehungsweise auch Politik an möglich an Impfchargen, die zur Verfügung stehen werden, und es werde relativ schnell viel Impfstoff geben. Ich glaube schlicht, dass diese Impfpflichtdebatte früher beginnen wird, weil es ja um Impfpflicht gehen wird, zunächst einmal für bestimmte Berufe. Also eine Bekannte von mir arbeitet in einem Altersheim, um es mal so zu nennen. Und dort gibt es einen guten Anteil von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich nicht impfen lassen. Also es ist eine sehr, sehr spezifische Geschichte. Aber da wird natürlich mal die Frage, eine speziellere Frage, wie weit können einzelne Berufe gezwungen werden, sich impfen zu lassen. Da wird eine schmälere Debatte auftauchen. Ich denke auch, dass bei den Älteren und Betagten, also bei den Risikogruppen wiederum, die Frage nach der Impfpflicht vielleicht weniger ein geringeres Problem darstellen wird. Da sagt man wieder diese Bekannte, dass in jenem Altersheim die alten Menschen selbstverständlich sich impfen lassen werden, beziehungsweise gar nicht so genau gefragt werden, aber ohnehin dennoch wissen, was passiert. Ich könnte mir juristisch wiederum ein Problem vorstellen. In diesen Heimen sind 50% der Fälle dement, leicht dement, schwer dement. Mir ist jetzt nicht ganz klar, wie die Frage nach Impfen und Impfpflicht in diesen Bereichen dann wirklich passieren wird, ob das eine österreichische Lösung ist und man schlicht
das entscheiden, entschuldige, dass ich unterbreche, ja. Das entscheiden die Angehörigen.
Richtig, ich wollte das gerade sagen, es funktioniert mit den Angehörigen natürlich nicht, weil so wie es bei meiner Mutter, meinem Vater auch war, sehr viele demente Menschen keinen Erwachsenenbetreuer oder keine Angehörigen haben, die als Erwachsenenbetreuer diese Zustimmung geben müssten. Das heißt, die Angehörigen rein recht, ich dürfte es nicht geben, außer sie sind auch als Erwachsenenbetreuer oder wie es früher hieß, Vormund berufen. Gilt rein juristisch nicht, sie müssten selber zustimmen, und die meisten sind eben juristisch eigentlich noch geschäftsfähig und wurden nicht bevormundet bzw. in eine Altersbetreuung geschickt. Also ich sehe nur, dass auch mit einem Bürgermeister hier gesprochen, dass da ein ziemlicher rechtsfreier Raum ist. Bei dir du hast da andere Infos, oder?
Ich habe da einfach ist eine relativ kleine Zielgruppe, dass einfach die Pflege- und Altersheime durchrufen, die Angehörigen durchrufen und sagen, wie ist das? Das ist ja auch bei anderen Impfungen so, bei Grippe etc. Impfung, und da dann die Zustimmung erteilt wird. Aber ich wollte jetzt auf was anderes noch kommen, was du angesprochen hast. Das finde ich nämlich total interessant. Es zeigt sich wieder mal eine Schwäche von Österreich, die schon in dieser ganzen Corona-Pandemie sehr augenfällig ist. Es fehlt uns einfach das Zahlenmaterial. Wenn ich mir anschaue, was da Deutschland auf der Seite des Robert-Koch-Instituts veröffentlicht, da sieht man ganz genau, wie viele Leute sind zu welchem Zeitpunkt geimpft, wie ist es im Bundesland XY. In Österreich funktioniert es wieder einmal mit den Zahlen gar nichts. Nicht? Und das halte ich für wirklich schwierig, weil dieses faktenbasierte und auch dieses transparente Vorgehen einfach bei uns Mangelware ist. Nicht? Da gibt es zwar so Show-Aktionen, dass der Bundeskanzler dann mit dem Österreich-Vertreter eines Pharmaunternehmens telefoniert, aber es ist nach wie vor nicht klar, wer ist schon geimpft, wer wird geimpft, wie ist die Impfbereitschaft, wie viele Leute sind geimpft, und das sieht man in anderen Staaten, Israel, Deutschland, sehr tolle Grafiken. Bei uns ist das noch sehr unterausgeprägt, und das halte ich für eine Schwäche. Und das ist schon eine Schwäche, die sich quasi seit Beginn der Pandemie durchzieht, wo es Zahlenchaos gibt, wo es irgendwie bis jetzt nicht gelingt, ordentliche landesweite Statistiken zu führen, wo einfach nachgemeldet wird und damit das Ganze beurteilen, wie schwer schlägt was zu, sehr schwierig ist. Und ich fürchte ein wenig, ich lasse mich gern vom Gegenteil überzeugen, aber ich fürchte ein wenig, dass uns beim Freitesten jetzt etwas Ähnliches droht, weil bisher ist immer noch nicht klar, wer in aller Welt soll das kontrollieren. Ein ganz praktisches Beispiel: Du oder ich, wir bilden uns ein, wir wollen am 18. in ein Lokal gehen oder auch zum Friseur. Wie ist das dann? Muss dann der Friseur kontrollieren, ob wir einen Test haben? Kontrolliert es niemand und es kommt irgendeine Behörde stichprobenartig herein? Wie alt muss dieser Test sein? Also reicht das, wenn ich vor 7 Tagen beim Schnelltest war, obwohl jeder weiß, das ist dann null aussagekräftig? Und da finde ich schon, da bräuchte ich schon langsam Regeln, weil es müssen sich auch die Unternehmen darauf einstellen, wie das klappen soll, oder?
Ja, in Österreich irrt man gerne ohne Fakten und ohne Zahlen. In anderen Ländern irrt man mit Fakten und mit Zahlen. Und da ich ein sehr wissenschafts- und faktengläubiger Mensch bin, finde ich die Lösung mit Fakten zu irren besser, weil man es dann zumindest leichter kontrollieren wird. Ja, das mit dem Freitesten ist unklar, ob jeder ob das Formular, das man in der Apotheke bekommt, aber auch selber, glaube ich, sehr leicht herstellen könnte, dann dafür reicht, damit wir zwei wieder in ein Wirtshaus gehen können und dann ein Bier trinken, völlig unklar, wie das passieren wird. In Österreich Showpolitik, gerade wie du gesagt hast, also die bedenkliche Nähe des Bundeskanzlers, ja, mit FFP2-Maske zu einer älteren Dame, die möglicherweise nicht erkannt hat, wer da vor ihr sitzt, dass sie geimpft wurde, ist vielleicht in anderen Ländern nicht möglich. Also mich hat, wenn ich irgendeinen Höhepunkt von Show oder dem Gegenteil von Show in den letzten Tagen gesehen habe, was der burgenländische Landeshauptmann Doskozil, ich glaube, es war kurz vor Weihnachten eigentlich schon ein Interview am 22. Dezember, ich habe es gestern noch einmal gesehen auf ORF 2, und der Landeshauptmann Doskozil sagte dort, es stellen sich so viele Fragen, zum Beispiel, ist die Impfung gentechnisch verändert oder nicht? Und ich habe selten einen ähnlichen wissenschaftlichen und sprachlichen Schmarrn gehört. Also einerseits, was heißt es, die Impfung sei gentechnisch verändert, vielleicht meint er verändern, aber ein Partizipium präsens ist vermutlich nicht in seinem Sprachgebrauch üblich oder auch die Bedeutung nicht ganz klar. Aber vor allem ist es für mich unvorstellbar, dass der Ministerpräsident eines deutschen Bundeslandes zum Beispiel in dieser unsachlichen Form über Impfung oder über ein derartiges Problem spricht. Ich denke, wir werden uns ohnehin mit dem Burgenland im nächsten Jahr mal journalistisch stärker befassen müssen. Nicht nur, weil das Burgenland ja 2021 100 Jahre bei Österreich feiern wird, sondern weil ich den Eindruck bekomme, dass der burgenländische Landeshauptmann hier wirklich gelegentlich außer Rand und Band ist, sagen wir mal so. Und nicht nur dann, wenn er seine Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, seiner Parteichefin da irgendwie von seitlich in die Strategie hineinführt. Übrigens, weil apropos Fernsehen, ich fand das Interview, das die SPÖ-Chefin gestern Abend in der Zeit im Bild 2 gegeben hat, bemerkenswert, durchaus in einem positiven Sinn. Ich habe zum ersten Mal den Eindruck bekommen, dass hier jetzt vielleicht nicht zum ersten Mal, jedenfalls gestern Eindruck bekommen, dass hier eine Ärztin noch dazu sehr viel von dem versteht, worum es bei Corona geht, zu uns spricht, die zugleich eben auch die Chefin der wichtigsten Oppositionspartei ist. Also sie hat sehr kompetent, auch nicht unverantwortlich als Oppositionspolitikerin gesprochen, bis zu dem Punkt, als dann auch der Moderator bzw. Interviewer so weit überzeugt war, dass er sie am Schluss verabschiedet hat mit Guten Abend, Frau Dr. Rendi-Wagner. Ich fand das irgendwie charmant, weil sie scheint ihn überzeugt zu haben. Also ich war mir zum ersten Mal hatte ich den Eindruck, dass sie jetzt das ausnutzt, was sie eigentlich durch ihren beruflichen Werdegang ja schon das ganze Jahr über oder zumindest in den letzten Monaten hätte nützen können.
Ja, das ist fast schon erstaunlich, dass die Politikerin, die fraglos das größte Fachwissen hat von allen, die nämlich wirklich eine Ahnung hat und nicht wie alle anderen in Medien und Politik quasi einen Schnellsiedekurs in Virologie und Epidemiologie gemacht hat, bisher so wenig punkten konnte. Ich stimme mit dir völlig überein. Hans-Peter Doskozil ist eigentlich nur mehr verhaltensauffällig und er scheint ein wirklich großes Aufmerksamkeitsdefizit zu haben, wenn er da einfach auffallen muss um jeden Preis und sei seine Meinung noch so bizarr und neben jedem Thema. Ich bin gespannt, ob das, was du gesagt hast, nämlich die eine quasi Fußfassen von Randy Wagner mit ihr der Opposition, ob das im nächsten Jahr passieren wird. Ich traue mir diese Frage noch nicht zu beantworten, das ist ergebnisoffen. Wenn es passieren würde, dann würde auch die Regierung anders dastehen, weil die Serie von Fehlern, die da passieren im Corona-Management und quasi wo immer man hinschaut, kommt man jetzt auf einen neuen Fehler drauf oder kommt auf irgendetwas drauf, was nicht vorbereitet war. Das finde ich schon bemerkenswert. Bisher profitierte die Regierung sehr stark von der Schwäche der Opposition. Ob sich das ändert, wird man im nächsten Jahr sehen. Es wäre auf jeden Fall eine spannende Herausforderung, weil nächstes Jahr auch noch etwas Großes auf uns zukommt. Bisher spielte ja Geld keine Rolle. Jetzt muss irgendwann im nächsten Jahr begonnen werden, das Budget wieder in einen Rahmen zu bringen, mit dem überbordenden Schuldenmachen Schluss zu machen. Und da deuten sich schon sehr interessante Verteilungskonflikte an, gegen die das der jetzige Disput, dass quasi die Ostösterreicher auf den Westen schauen und irgendwie schauen, boah, die dürfen Skifahren und es gibt so ein Gedränge. Und das war dann quasi nur ein Vorspiel gegen diese Verteilungskonflikte, die da drohen. Du hast erzählt, du bist in Ebensee. Wie schaut es bei euch aus mit dem Skifahren?
Skifahren, ich war einen Tag hier im Feuerkugel Skifahren und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Also ich hatte, erstens sehe ich hier keine Touristen, die nicht aus der unmittelbaren Umgebung kommen, weder höre ich fremde Sprachen oder die fremde Sprache Hochdeutsch oder Bayerisch, noch sehe ich Autos mit Kennzeichen, die nicht aus der Gegend kommen. Das heißt, selbst die Zweitwohnbesitzer scheinen sich sehr im engen Rahmen zu halten. Die Menschen in der Seilbahn oder in den kleineren Gondeln sind sehr diszipliniert. Ja, es ist nicht immer die FFP2-Maske, die am offenen Sessellift getragen wird. Es funktioniert gut. Die Skigebiete sind hier zumindest in der Gegend jetzt nicht wirklich überlaufen. Ich werde in den nächsten Tagen vielleicht noch Dachstein West, also vielleicht dann nach Gosau fahren, höre, aber von dort, dass es auch ganz, ganz gut funktioniert. Also, so sehr ich prinzipiell dagegen bin und war, dass die Skigebiete geöffnet wurden, so sehr funktioniert es doch. Ich war dagegen, weil es eigenartig ist, bei einem 24-Stunden-Lockdown in ganz Österreich das Skifahren in dieser Form zu erlauben. Und ja, weil es einfach eigenartig ist, dass dann dennoch 20 Leute in einer Gondel stehen und FFP2-Masken tragen, während man sonst nirgends oder nur unter Ausnahmebedingungen raus darf. Dennoch, es scheint zu funktionieren. Vom Prinzip her halte ich es für falsch, dass es jetzt in dieser Zeit erlaubt wurde.
Und es gibt zumindest einzelne, wie sehr sie einzeln ist, ist schwer zu beurteilen, aber es gibt zumindest einzelne Skigebiete, wo beim Anstellen, auch in den Gondeln selber, wo rundherum schon Gedränge war. Wie sehr dann darauf reagiert wird, bleibt abzuwarten, wie sehr sich da etwas ändert. Ich fand nur die erste Reaktion vom schon in Ischgl aufgefallenen Herrn Hörl aus Tirol, der wie gesagt hat, ja, schuld sind ja nur die Beschränkungen. Wenn mehr Leute in die Gondel dürften, wäre das Anstellen kein Problem. Sehr typisch dafür, dass manche nach diesem langen Jahr noch gar nicht begriffen haben, wie ernst es in der Pandemie eigentlich ist und worum es sich da handelt. Wie sehr das jetzt Einzelfälle sind, es gibt jetzt einen neuen Erlass, dass man genauer hinschauen muss. Das werden uns dann hoffentlich aus den Ländern, da sind wir wieder beim Thema Zahlen, quasi qualifizierte Berichte erreichen. Sind das jetzt einzelne oder ist das ein weit verbreitetes Phänomen?
So ist es. Ich bin ganz bei dir. Also der Herr Högl ist fast so auffällig geworden in den vergangenen Tagen wie der Landeshauptmann des Burgenlandes. Wir werden sehen. Liebe Eva, vielen herzlichen Dank fürs gemeinsame Diskutieren.
Danke dir.
Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, danke, dass Sie in der Zeit, wo Sie vermutlich ohnehin nicht allzu viel zu tun haben, wenn Sie nicht gerade dauernd auf der Skipiste sind, dass Sie in dieser Zeit für uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wir sind als Profil.at ständig online. Sie bekommen ziemlich regelmäßig Newsletter und eine Morgenpost. Und in einer Woche können Sie uns wieder beim Mittwoch-Podcast hören. Die nächste Print- und E-Paper-Ausgabe erscheint ganz regulär am 10. Jänner. Vielen Dank und auf Wiederhören.
Wiederhören.